Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative Tax-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen. Geld sparen, das ist natürlich jetzt vor Jahresende und ja, man kann damit auch im Oktober starten, ein großes Thema für Unternehmerinnen und Unternehmer wie auch für Privatpersonen. Wir sind angelangt beim zweiten Teil und unser Experte Thomas Berghofer von der Hofleitinger Steuerberatung wird uns auch heute ein paar hoffentlich gute, wertvolle Tipps verraten, wie man Steuern sparen kann. Hallo Thomas!
Hallo, grüß dich Simone!
Thomas, wir sind beim Thema Buchhaltung, Belege etc. Das sind ja immer so Sachen, die euch Steuerberatern Kopfzerbrechen bereiten oder Sorgen, wenn Kunden Belege nicht rechtzeitig bringen etc. Wie kann man da eigentlich Geld sparen? Weil man will ja auch nicht, dass die Steuerberaterkosten explodieren, oder?
Das stimmt. Natürlich kann man sich das Leben mit ein bisschen Organisation schon einmal angenehmer gestalten, dass man die zeitlichen Ressourcen eher dann für das Kerngeschäft verwendet und nicht in dem Fall noch lange Belege suchen muss oder sich mit den eigenen Aufzeichnungen dann schon überworfen hat und nicht mehr nachvollziehen kann, wie die Dinge dann tatsächlich ausschauen sollen. Das Thema ist nämlich, dass der Gesetzgeber uns vorgibt, dass Unternehmer grundsätzlich ihre Gewinne selbst ermitteln. Das heißt, hierfür müssen sie Aufzeichnungen führen und diese sollten chronologisch vollständig und zeitgerecht erfolgen. Das ist also quasi vom Gesetzgeber der Anspruch dazu. Und das heißt aber auch, dass ich die Belege dementsprechend sortiert habe und auch in weiterer Folge müssen die Unternehmer selbst oder der Steuerberater, Buchhalter, wer auch immer, diese Aufzeichnungen dann auch in dieser Reihenfolge chronologisch geordnet und zeitgerecht in einem geeigneten EDV-Programm aufzeichnen. Ich sage mal EDV-Programm, weil ich davon ausgehe, dass händische Buchhaltungen, die zwar grundsätzlich erlaubt sind, eher eine aussterbende Rasse sind, weil im EDV-Zeitalter fast jeder mit einem PC sich da bewaffnet und seine Aufzeichnung selbst mit elektronischen Hilfsmitteln erzeugt. Ja.
Vielleicht bleiben wir ganz kurz beim Thema Aufzeichnungen. Da stellt sich gleich mal die Frage, wie kann ich da jetzt eigentlich Geld sparen? Oder Strafen vermeiden? Geht es vielleicht eher darum?
Es geht um beides. Wir haben ja schon angerissen, dass wenn die Aufzeichnungen nicht gut gemacht sind, das zusätzliche Nachbearbeitung braucht oder man die Aufzeichnung im schlimmsten Fall sogar neu erzeugen muss, weil das Ganze eigentlich nicht praktikabel verwertbar ist. Das heißt, wenn sich der Unternehmer schon die Mühe macht, seine Aufzeichnungen selbst zu führen, dann sollte er sie gleich so führen, dass sie richtig sind und verwendbar für uns. Das spart uns Zeit und ihm Geld. Außerdem ist diese Rechtzeitigkeit der Aufzeichnung auch wesentlich im Hinblick auf Abgabeverpflichtungen gegenüber der Finanz, weil ich meine Umsatzsteuervoranmeldungen ja rechtzeitig bei der Finanz einbringen muss und bringe ich das zeitlich nicht zusammen, bin da säumig, dann kostet das Geld. Das heißt, die Finanz bestraft mich dann mit Säumniszuschlägen und diesbezüglich ist das jetzt nicht was wir uns überlegt haben, sondern das gibt uns der Gesetzgeber so vor. Das heißt, es ist eine Grundvoraussetzung, dass diese Aufzeichnungen ordnungsgemäß und zeitgerecht erfolgen und auch beim Finanzamt rechtzeitig die zuständigen Umsatzsteuervoranmeldungen eingehen. Das ist quasi part of the game und nicht ein Wahlrecht des Unternehmers.
Du hast gesagt, Aufzeichnungen und auch Belege müssen vollständig chronologisch und zeitgerecht erfolgen. Dabei hast du jetzt auch diese Aufzeichnungsformen kurz angerissen. Was kann ich mir darunter vorstellen?
Grundsätzlich gibt es ja für Unternehmer im Groben drei Blöcke, wie aufgezeichnet werden kann oder muss. Das hängt eben von verschiedenen Kriterien ab, die wir ein bisschen aufdröseln müssen, um das vielleicht ein bisschen besser verstehen zu können. Um Gewinne zu ermitteln im betrieblichen Bereich, das heißt Land, Forstwirtschaft, selbstständige Tätigkeit und Gewerbebetrieb, habe ich grundsätzlich die Möglichkeit zu bilanzieren. Klassische doppelte Buchführung, doppelte Gewinnermittlung. Das ist die genaueste Aufzeichnungsart und die ist grundsätzlich verpflichtet, sobald ich 700.000 Euro Jahresumsatz überschreite. Das heißt, ich habe in dem Fall zwei Rechenwerke auch dann beim Jahresabschluss zu stellen. Eine Bilanz mit einer Soll- und Haben-Seite, das heißt, ich habe auf der Aktivseite mein Vermögen, das mir gehört, und auf der Passivseite sehe ich, wie das Vermögen finanziert worden ist, mit Eigen- oder Fremdmitteln. Ja. Gleichzeitig habe ich dazu auch eine Gewinn- und Verlustrechnung zu machen. Und idealerweise kommt bei der G&V das Gleiche raus wie bei der Bilanz. Dann freuen sich alle, weil das ist eigentlich die Idee dahinter. Die doppelte Buchführung heißt auch doppelte Gewinnermittlung. Und dementsprechend habe ich damit am meisten Informationen und kann quasi mir auch am besten einen finanziellen Überblick über ein Unternehmen verschaffen. Ich habe auch diesbezüglich dann aber Vorschriften zu beachten betreffend der Periodenreinheit. Das heißt, ich muss Rechnungsabgrenzungen machen, ich muss Anlagenverzeichnis führen, ich muss Forderungen und Verbindlichkeiten aufzeichnen. Das sind so Dinge, die mitunter natürlich auch einen zusätzlichen Zeitaufwand bedürfen. Und ich kann mir das unter Umständen tatsächlich ersparen oder vereinfachen, wenn ich nicht die Buchführungsgrenzen von 700.000 Euro Umsatz erreiche, weil dann kann ich eine Einnahmen- und Ausgabenrechnung führen.
Genau, weil das wollte ich fragen. Das heißt, wenn ich jetzt nicht die 700.000 Jahresgrenze erreiche, gibt es vereinfachte Formen, so wie die Einnahmen- und Ausgabenrechnung.
Genau, gibt es. Da gibt es grundsätzlich zwei Blöcke. Die sogenannte Einnahmen- und Ausgabenrechnung haben wir schon erwähnt. Und als Derivat daraus quasi noch eine Vereinfachung der Einnahmen- und Ausgabenrechnung selbst in Form einer Pauschalierung. Ja.
Was ist das konkret oder was ist da der Unterschied zwischen einer Einnahmen-Ausgabenrechnung und einer Pauschalierung?
Vielleicht grenzen wir mal die Einnahmen-Ausgabenrechnung ab von der Bilanzierung, damit wir mal den Schritt haben, und dann gehen wir in die Pauschalierung, wenn es für dich so praktikabel ist.
Gerne.
Weil man muss ein bisschen strukturiert vorgehen, damit die ganzen Dinge nicht ineinander fließen. Also bei der Einnahmen- und Ausgabenrechnung habe ich Zahlungsmomente grundsätzlich festzuhalten. Das heißt, eine Betriebseinnahme ist erst dann eine Einnahme, wenn ich tatsächlich das Geld erhalte. Und eine Betriebsausgabe ist erst dann eine Betriebsausgabe, wenn ich diese tatsächlich bezahlt habe. Das ist also ein wesentlicher Unterschied, dass ich da auf Zahlungsmomente abstelle. Anders als bei der Bilanzierung, wo in dem Fall eine Einnahme schon mit der Rechnungslegung erfolgt ist. Da muss der Kunde noch gar nichts bezahlt haben, habe ich trotzdem diese Einnahme schon zu erfassen, weil ich habe eine Leistung erbracht, habe hierfür eine Rechnung geschrieben. Wenn der Kunde erst im Jänner zahlt und ich aber im Dezember die Rechnung schon geschrieben habe, dann habe ich sie im Dezember schon zu erfassen als Betriebseinnahme. Detto, das Ganze vice versa, bei den Betriebsausgaben. Ich habe in dem Fall bei einem Bilanzierer die Betriebsausgabe schon darzustellen, wenn ich zum Beispiel bei meinem Lieferanten jetzt Waren eingekauft habe, die sind tatsächlich schon geliefert worden, habe ich dementsprechend schon eine Betriebsausgabe darzustellen in Form eines Wareneinkaufs, auch wenn ich die Zahlung erst im Folgejahr leiste. Als Einnahmen- und Ausgabenrechner ist die Ausgabe erst verwirklicht, wenn ich in dem Fall die Zahlung durchführe. Das heißt, solange ich nicht bezahlt habe, habe ich keine Betriebsausgabe. Das ist einmal von der Seite ein wesentlicher Unterschied. Der zweite wesentliche Unterschied ist, dass ich keine Bilanz habe. Das heißt, ich habe kein Aktivvermögen, kein Anlagevermögen im Detail im Rechenwerk vorliegend, zumindest nicht ausgewiesenermaßen, auch kein Umlaufvermögen. Das heißt, meine ganzen Bankstände gibt es natürlich im Hintergrund, aber ich habe diese Forderungen, Verbindlichkeiten, Kassa in Nebenbuchhaltungen zu führen, aber brauche jetzt keine Bilanz im engeren Sinne darstellen und ans Finanzamt weiterleiten, diese Positionen, sondern ich beschränke mich nur auf Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben, die aber in dem Fall anders ermittelt werden, eben nach Zahlungsmomenten, was dazu führt, dass ich natürlich mit Verschiebungen von Zahlungen auch meinen Gewinn verändern kann. Ja, das heißt,
da sind wir schon beim Thema Steuern sparen, oder?
So ist es. Wir haben ja die Situation, dass letztlich diese ganzen Aufzeichnungsformen dazu dienen, richtige Steuerbemessungsgrundlagen zu ermitteln. Das heißt, richtige Gewinne zu ermitteln. Und bei der Bilanzierung ist es so, dass die Periodisierung das wesentliche Moment ist. Da geht es darum, in welcher Periode wurde die Einnahme oder die Ausgabe verursacht. Die Zahlung ist nicht das Thema. Bei der Einnahme- und Ausgabenrechnung habe ich die Situation, dass die Zahlung das Wesentliche ist. Ich habe damit aber keine Periodenreinheit. Das heißt, ich kann theoretisch auch Wareneinkäufe tätigen für so viele Perioden, dass ich sage, ich habe jetzt gerade eine günstige Möglichkeit, viel Ware einzukaufen, weil die Preise gerade passend sind und ich kann mir jetzt Warenvorräte für die nächsten 3 Jahre auch schon besorgen. Habe ich in dem Jahr, wo ich sie zahle, zur Gänze als Wareneinkauf drinnen, sprich als Betriebsausgabe drinnen? Das müsste ich bei einem Bilanzierer auf die jeweiligen Jahre aufteilen. Also da sieht man schon, dass die Bilanzierung da mit ihrem Anspruch an die Periodenrichtigkeit, an die Periodenabgrenzung da weitergeht, wo die Einnahmen- und Ausgabenrechnung Verschiebungen zulässt.
Thomas, und du hast ja bereits im ersten Teil gesagt, dass bei Einnahmen- und Ausgabenrechner durch die Verschiebung von Einnahmen schon Einfluss auf die Steuer genommen oder auf die Bemessungsgrundlage genommen werden kann. Und somit dann doch die Möglichkeit besteht, da durch das Verschieben von gewissen Einnahmen oder Ausgaben Kosten zu sparen.
Die Steuerbelastung kann ich in einem einzelnen Jahr isoliert natürlich beeinflussen dadurch, dass ich jetzt zum Beispiel Einnahmen auf das Folgejahr verschiebe, indem ich meine Honorarnoten erst so ausstelle, dass der Kunde mir es erst im nächsten Jahr überweisen kann. Das heißt, wenn ich mit 31.12. meine Rechnungen schreibe fürs Jahr 24, dann kann der Kunde nach menschlichem Wesen erst 2025 diese bezahlen. Hat vorher gar keine Möglichkeit zu zahlen. Dementsprechend wären das dann Einnahmen aus dem Jahr 2025 und das 24er Jahr wäre von diesen Betriebseinnahmen quasi freigeschaufelt. Umgekehrt kann ich es natürlich auch machen, dass ich Ausgaben vorziehe oder auch ins nächste Jahr verschiebe, je nachdem, wie ich es haben will. Wenn ich jetzt in dem Fall den Gewinn des 24er Jahres reduzieren will, kann ich zum Beispiel sagen, ich nutze jetzt die günstigen Konditionen bei einem Wareneinkauf und kaufe mir Ware ein, dementsprechend in einem größeren Umfang, die ich gar nicht mehr fürs 24er Jahr selbst brauche, sondern die eher das 25er Jahr dann betreffen wird, wo ich sie dann weiterverkaufen kann, habe ich aber trotzdem im Jahr 24 die Möglichkeit, diese Betriebsausgabe anzusetzen, steuermindert und mir dadurch Steuern zu ersparen. Das Zweischneidige an dieser Geschichte ist natürlich das, was bei Verschiebungen das Thema ist. Ich schiebe das Ganze natürlich in das Folgejahr. Da fehlt mir dann die Betriebsausgabe, weil die habe ich ja schon im 24er Jahr hineingezogen. Im 25er Jahr fehlt mir diese Ausgabe dann. Und dementsprechend wird dann mein Gewinn 25 wahrscheinlich um diese verschobenen Betriebsausgaben höher sein, weil die im 24er Jahr eingepackt wurden schon. Also
man da muss man immer schauen, was sinnvoll ist. Ne?
Richtig, wenn ich von vornherein weiß, dass das Jahr 25 vielleicht nicht so gut werden wird von den Einkünften, weil ich sowieso vielleicht reduziere meine berufliche Tätigkeit und damit auch weniger Einnahmen habe, brauche ich auch nicht so viele Betriebsausgaben, weil ich sowieso moderatere Gewinne schreibe. Wenn ich aber jetzt ein besonders gutes Jahr 24 habe, dann macht es durchaus Sinn, im Jahr 24 den Gewinn noch zu drücken, beim Jahr 25 ist er sowieso niedriger. Das heißt, das muss man im Einzelfall prüfen, das kann man nicht generalisieren. Aber um jetzt das Jahr 24 einmal isoliert zu betrachten, kann ich sagen, ja, als Einnahmen- und Ausgabenrechner kann ich meine Zahlungsströme beeinflussen im Rahmen der Möglichkeiten, die die offenen Monate noch mir erlauben, dass ich da jetzt da Einnahmen verschiebe oder Ausgaben vorziehe. Das ist
du bist auf der Suche nach einem Steuerberater? Dann bist du bei Hofer Leidinger Steuerberatung gut aufgehoben. Nutze jetzt die Möglichkeit eines kostenlosen Erstgesprächs. Denkbar, machbar. Mehr dazu unter www.hoferleidinger.at.
Thomas, du hast jetzt aber noch gesagt, neben Bilanzierung und der Einnahmen-Ausgabenrechnung gibt es ja noch die vereinfachte Form, nämlich die Pauschalierung.
Richtig. Es gibt da nicht eine Pauschalierung, sondern es gibt zahlreiche Formen von Pauschalierung. Das heißt, das ist eine Vereinfachung der Einnahmen-Ausgabenrechnung.
Wo ist die sinnvoll dann?
Pauschulierungen sind grundsätzlich dann sinnvoll, wenn ich erstens gewisse Umsatzgrenzen nicht sprenge. Das heißt, es ist einmal an die Möglichkeit gebunden, überhaupt diese Pauschulierung anzusetzen. Da gibt es eben auch je nach Art der Pauschulierung unterschiedliche Umsatzgrenzen. Für die Kleinunternehmerpauschulierung sind es 40.000 Euro Jahresumsatz. Für die Basispauschulierung wären es 220.000 Euro. Für eine Berufsgruppenpauschulierung, zum Beispiel bei den Gastwirten, wären es 400.000 Euro Jahresumsatz. Das heißt, da gibt es je nach Pauschulierungsform unterschiedliche Vorschriften und auch inhaltlich unterschiedliche Regelungen. Allgemein ist es im Grunde genommen eine Pauschalierung eine vereinfachte Einnahmen- und Ausgabenrechnung ist, wobei wir eigentlich unterscheiden zwischen einer Vollpauschalierung und einer Teilpauschalierung, wenn man es grosso modo anschaut. Bei der Vollpauschalierung pauschaliere ich den Gewinn und bei der Teilpauschalierung pauschaliere ich Betriebsausgaben teilweise. Also das heißt, ich muss meine Einnahmen bei einer Teilpauschalierung üblicherweise ganz normal ermitteln, aufzeichnen. Also das kann ich mir nicht ersparen. Meine Einnahmen muss ich exakt festhalten, zumindest nach der Einnahmen-Ausgabenlogik festhalten. Ausgaben, bestimmte Betriebsausgaben kann ich aber mit Pauschalsätzen prozentuell ansetzen. Und neben diesen Pauschalsätzen ist es je nach Form der Pauschalierung auch möglich, bestimmte zusätzliche Kostenpositionen noch abzuziehen als Aufwand. Ja.
Und wo sehe ich da jetzt wieder meinen Steuersparvorteil?
Es sind zwei Dinge, die da zum Tragen kommen. Also gesetzt im Fall, ich bin jetzt nicht gezwungen, doppelte Buchführung zu machen und die Einnahmen- und Ausgabenrechnung ist mir auch zu viel Arbeit und ich kann aufgrund der Grenzen, die ich da jetzt genannt habe, in die Pauschalierung hin ausweichen, dann kann ich mir natürlich Zeit bei der Aufzeichnung ersparen, weil das einerseits dazu führt, dass gewisse Betriebsausgaben eh pauschal abgezogen werden können und ich nicht die einzelnen Belege sammeln müsste. Zum anderen ist es natürlich auch so, wenn ich wenig Betriebsausgaben habe, kann ich unter Umständen mit Pauschalsätzen höhere Betriebsausgaben generieren. Das heißt, das macht eine Pauschalierung dann Sinn, wenn ich mir schwer tue bei den Aufzeichnungen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist, wenn ich fast keine Betriebsausgaben habe, dann sind die pauschalen Betriebsausgaben mitunter höher als das, was ich tatsächlich herausbekäme, wenn ich aufgrund der Belege meine Betriebsausgaben ermitteln würde. Dann habe ich da eine Steuersparnis daraus generiert, weil ich sage, ich habe jetzt zwar keine Betriebsausgaben, angenommen, ich bin jetzt Geschäftsführer einer GmbH und habe jetzt keine speziellen Betriebsausgaben, könnte man zumindest 6% über das Betriebsausgabenpauschale holen und damit meine selbstständigen Einkünfte um diese pauschalen Betriebsausgaben reduzieren. Daneben sind aber natürlich auch noch, je nach Pauschalierungsart, spezielle Betriebsausgaben abzugsfähig, zum Beispiel Sozialversicherungsbeiträge oder Fremdlöhne. Da muss man auch schauen, in welcher Pauschalierung man gerade unterwegs ist. Bei der Land- und Forstwirtschaft gibt es dann wieder eigene Pauschalierungsformen. Das heißt, es ist ein komplexes Thema für sich. Wer da irgendwo Interesse hat, dem würde ich dringend empfehlen, bei uns vorbeizuschauen und sich da speziell zu informieren, weil diese Dinge individuell beraten werden müssen und eigentlich im Detail sehr komplex sind.
Kann ich da eigentlich zwischen Pauschalierung, Einnahmen, Ausgabenrechnung einfach immer hin und her switchen, so pro Jahr, was mir besser taugt? Oder?
Grundsätzlich ist es eigentlich nicht vorgesehen, dass ich da herum switche, weil ich auch...
Man ist gebunden wahrscheinlich.
Es gibt Bindungen, die da wirken. Es ist das Thema natürlich auch dahingehend ein bisschen heikel, weil die Pauschalierungen sich auch auswirken auf die Möglichkeiten, zum Beispiel Verluste vorzutragen, weil ich in dem Fall mit einer Pauschalierung im Normalfall niemals ins Negative komme, habe ich das Problem, dass ich keine Verluste mitnehmen kann in die Zukunft. Das wäre ein steuerliches Thema, das man da noch berücksichtigen müsste oder prüfen müsste, ob dann eine Pauschalierung überhaupt sinnvoll ist im gegebenen Fall. Und was noch ein Thema ist, dass gewisse Investitionsbegünstigungen in den Pauschalierungen auch nicht möglich sind.
So wie wir es im ersten Teil diskutiert haben, Gewinnfreibetrag, genau. Investitionsbedingter Freibetrag.
Der Grundfreibetrag, wird im Normalfall bei den meisten Pauschalierungen möglich sein, dass ich den ansetze. Den investitionsbedingten Gewinnfreibetrag kann ich nicht darstellen. und den IFB auch nicht, weil diese in den pauschalen Betriebsausgaben grundsätzlich mit abgegolten worden sind. Ich habe dann auch das Rechenwerk nicht dazu, also auch kein Anlagenverzeichnis und dementsprechend fallen mir dann diese steuerlichen Vorteile weg. Das heißt, ich müsste im Grunde genommen, wenn ich im Einzelfall entscheiden soll, wie ich das am besten angehe, eine Vergleichsrechnung machen, die Pauschalierungsmethoden mit all ihren Vor- und Nachteilen gegenüberstellen, dem, was ich bei der Einnahme- und Ausgabenrechnung herausbekomme. Und dann muss ich mich festlegen, was für mich das günstigere Ergebnis bringt. Also das ist eigentlich im Detail komplexer, als man es jetzt da nur so flapsig als Schlagwort hinlegt, weil man sich quasi eine Vereinfachung oder einen Vorteil mit einem anderen Nachteil erkauft und man muss dann das letztlich rechnerisch vergleichen und auch einen Zukunftsausblick haben, ein bisschen in welche Richtung sich quasi der Geschäftsgang entwickelt, um zu sagen, was macht mittelfristig Sinn.
Thomas, das heißt, wenn wir es jetzt zusammenfassen, wir können einmal Steuern oder Geld sparen oder Zeit und Geld sparen, im Hinblick auf Belege, dass die halt vollständig, chronologisch und zeitgerecht beim Steuerberater eintreffen, dass die eben eventuell im Idealfall in einem entsprechenden EDV-Programm schon erfasst sind, also weg von der, ich bringe meine Belege in der Schuhschachtel zum Steuerberater.
Dann, darf ich da kurz einhaken? Ja, das Thema EDV ist ja noch ein Kapitel für sich. Und zwar, es gibt durchaus Klienten, die Programme nutzen, um ihre Aufzeichnungen zu machen, aber sie haben mitunter keine Vorerfahrung, was das Thema Buchhaltung betrifft und auch keine Erfahrung mit dem EDV-Programm und machen das dann nach eigenen Gutdünken, so dass sie halt in ihrem Sinn das, was gerade verfügbar ist, an Belegen in irgendeiner Art und Weise erfassen. Manche machen das sehr, sehr gut und ist auch dann lustig, da weiterzuarbeiten, weil man auf dem aufbauen kann, was der Kunde gemacht hat. Manche, die da gerade erstmalig starten und ich sage einmal nicht, dass einer mal Ausgabenrechnung unterwegs sind, sondern durchaus auch als GmbH, wo man verpflichtend aufgrund der Rechtsform eine doppelte Buchführung benötigt, haben dann aber Programme, die für diese Aufzeichnung gar nicht geeignet sind, weil sie Einnahmen- und Ausgabenrechnerprogramme sind, wo dann quasi die Aktivseite und die Passivseite der Bilanz gar nicht ausreichend abgebildet werden können und oder aufgrund von, wie soll man sagen, der Nichtkenntnis des Programmes, was die Anwendung betrifft oder die Möglichkeiten, Dinge einfach daneben gehen.
Das heißt, okay. Das heißt, was würdest du da empfehlen, wenn ich jetzt mal so schnell reinfrage? Also
den Programmanbieter einmal zu fragen, ob das Programm grundsätzlich für diese Art von Aufzeichnung überhaupt geeignet ist. Das heißt, würde ich sagen, wenn es ein Einnahmen-Ausgaben-Aufzeichnungsprogramm ist, die teilweise ja kostenlos sind oder für einen einstelligen, zweistelligen Monatsbetrag nutzbar sind online, dann werde ich als GmbH damit nicht glücklich werden können. Kann aber durchaus ausreichend sein, eben für einen Einnahmen-Ausgabenrechner. Da ist aber auch ein anderer Anspruch dahinter. Und ich müsste mir schauen, dass ich mich ein bisschen mit dem Programm befasse, dass ich Programmdokumentation habe oder auch einen Support habe, weil es auch vorkommt, dass im Programm dann ein gewisses Eigenleben entsteht, wo man nicht mitbekommt, dass die Aufzeichnungen im Hintergrund auf Sammelkonten zum Beispiel verbucht werden oder dass Doppelerfassungen passieren, wo mehrfach dieselben Belege aufgezeichnet werden. Das kommt dann bei uns mitunter erst zum Vorschein, wenn wir dann den Jahresabschluss machen wollen und dann draufkommen, dass die Buchhaltung oder die Aufzeichnungen, so wie sie vom Klienten erstellt worden sind, fehlerhaft oder mangelhaft sind und wir mit dem eigentlich jetzt so nicht weiterarbeiten können. Sprich, entweder muss es der Kunde verbessern oder wir verbessern. Das heißt, das ist für alle Beteiligten ein erheblicher zeitlicher Mehraufwand und auch mit Kosten verbunden.
Das heißt, Thomas, dann ergänze ich das noch in meiner Liste. Thema Zeit, Geld sparen, Belege und das entsprechende Programm dazu, dass die Aufzeichnungen korrekt geführt werden und eben rechtzeitig auch beim Steuerberater eintreffen, damit man halt auch mögliche Säumniszuschläge etc. vermeidet oder sogar Strafen. Und natürlich, man kann Steuern und Geld bei den verschiedenen Aufzeichnungsformen, so wie eben, du hast genannt, die Bilanzierung, Einnahmen-Ausgabenrechnung und die Pauschalierung sparen. Das Thema EDV interessiert mich natürlich, allerdings sind wir schon relativ fortgeschritten und am Ende des zweiten Teils anbelangt. Heben wir uns das vielleicht für den dritten Teil auf, wo es natürlich auch von Interesse sein wird, ob man bei der richtigen Rechtsformwahl Zeit, Geld und Steuern sparen kann.
Spannendes Thema, hast du recht, das lohnt dann separat behandelt zu werden, weil wir dann doch uns wieder weiter vertiefen und das Ganze sonst den Rahmen sprengt.
Genau, Thomas, wenn es jetzt da zu den Belegen, Aufzeichnungen, Aufzeichnungsformen oder auch zur EDV, Tipps und Tricks, Fragen gibt, wie kann man dich am besten kontaktieren?
Ja, unter der Telefonnummer schon bekannt, allgemeiner Tour und natürlich auch unter thomas.berghofer@hoferleitinger.at.
Perfekt. Und natürlich könnt ihr eure Fragen auch über unsere Social-Media-Kanäle stellen. Wir leiten die gerne an Thomas weiter. Danke euch fürs Zuhören und danke dir, Thomas.
Alles Liebe, danke.
Tschüss.
Das war Steueraffe. Wenn ihr noch Fragen, Wünsche oder Anregungen habt, nutzt die Social-Media-Kanäle. Den Steueraffen findet ihr auf Facebook und auf Instagram. Hinterlasst einfach ein Like oder einen Kommentar. Und wenn ihr keine Podcast-Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Weitere Infos findet ihr auch unter www.steueraffe.at. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, gut gebrüllt im Steuerdschungel.